Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Uffizi-Podcasts Die Nächste Bitte. Mein Name ist Stefanie Schauer und ich freue mich, dass ich mit diesem Podcast Gesundheitswissen von Top-Medizinerinnen und Therapeutinnen für alle zugänglich machen kann. Wir feiern heute nicht nur eine neue Episode, sondern auch eine Premiere. Unser Podcast ist ab sofort auch als Video verfügbar. Und passender hätte der Anlass kaum sein können, denn heute geht es um ein Thema, das viele fasziniert, bewegt, aber auch zum Nachdenken anregt. Plastische und ästhetische Chirurgie. Was bedeutet es, tagtäglich im OP zu stehen? Entscheidungen zu treffen, die nicht nur das äußere Erscheinungsbild, sondern auch das Selbstbild von Menschen verändern können. Unser heutiger Gast hat genau das zu ihrem Beruf und ihrer Berufung gemacht. Ihr Weg führte sie von Regensburg über eines der größten Zentren Deutschlands für plastische Chirurgie in Stuttgart bis zurück nach Linz, wo sie heute als Oberärztin am Kepler-Universitätsklinikum tätig ist. Außerdem betreibt sie seit Kurzem auch eine Wahlarztordination in Wels. Wir sprechen über den Wunsch nach Veränderung, den Wert von Natürlichkeit und über die feine Linie zwischen Medizin, Ästhetik und Identität. Ich freue mich jetzt riesig auf das Gespräch mit Dr. Katrin Bachleitner. Herzlich willkommen, liebe Katrin.
Ja, danke für die Einladung, Steffi. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Schön, dass du die Zeit genommen hast, liebe Katrin. Meine erste Frage ist ja immer die, was ist das Schönste an deinem Beruf?
Ja, da gibt es ganz viele verschiedene Dinge. Also zuallererst bin ich mal total gern handwerklich tätig. Und als Chirurg ist man irgendwie gewissermaßen auch ein Handwerker, sage ich immer. Weil es macht einfach total viel Freude, was zu schaffen, was man dann auch beurteilen und bewundern kann und wo man den Patienten und Patientinnen auch Freude schenkt. Und einfach auch die Kombination, dass ich als plastische Chirurgin sowohl medizinisch tätig sein kann, aber auch ästhetisch. Also medizinisch, da denke ich jetzt vor allem an die Arbeit im Krankenhaus, wo man zum Beispiel noch Tumordiagnosen, Rekonstruktionen machen kann, man kann Fehlbildungen behandeln, nach Unfällen Patienten sozusagen wieder ein Stück weit Lebensqualität zurückgeben. Und der ganze eher ästhetische Bereich, den habe ich dann in meiner Ordination. Und es macht da unglaublich viel Freude und Spaß, vor allem, weil man den Patienten auch ein Stück weit Selbstbewusstsein und Wohlbefinden schenken kann. Und das macht einen dann selber irgendwie glücklich und Freude.
Du zauberst deinen Patientinnen in den meisten Fällen wahrscheinlich immer ein Lächeln ins Gesicht.
Ja, hoffentlich, genau.
Sehr, sehr so schön. Soll's sein. Du Katrin, wie war denn das bei dir? Wolltest du als Kind schon immer Ärztin werden oder gab es in deinem Leben so diesen Vorfall, der dich dazu bewegt hat, dass du gesagt hast, nein, ich möchte unbedingt Medizin studieren?
Also eigentlich wollte ich immer Tierärztin werden. Ich bin insgesamt sehr tierlieb und ich bin auch am Land mit meinen Schwestern groß geworden und da haben wir früher öfter so kleine Kätzchen gehabt und ich weiß noch gut, dass meine Schwestern, die haben sich immer die schönsten und am kräftigsten ausgesucht und ich habe mir immer vom Wurf das Schwächste und Kleinste ausgesucht und habe das dann immer versucht aufzupäppeln. Und später war es aber dann so, dass ich eben auch die Pferdeliebe für mich entdeckt habe und immer wenn ich dann einen Tierarzt braucht habe, habe ich gewusst, oh je, ich muss jetzt auch zum Papa und ihm die Rechnung servieren. Da war dann die Veterinärmedizin nicht mehr so beliebt. Und in der Schule, also im Gymnasium, war Biologie eigentlich mein Lieblingsfach und es hat mich total fasziniert, über den menschlichen Körper zu lernen. Vor allem über die DNA-Replikation, wie Zellen aufgebaut sind. Und da habe ich eigentlich gewusst, ich möchte mehr darüber wissen und ich möchte das lernen und ich möchte verstehen, wie der menschliche Körper aufgebaut ist, funktioniert. Und ich finde bis heute, das ist eigentlich das schönste Studium, das man studieren kann.
Ja. Ich nehme es dir auch ab, muss ich ehrlich sagen. Du strahlst. Ich meine, das ist ja jetzt auch die erste Videopodcast-Aufnahme von uns. Also bitte, wer es nicht glaubt oder das jetzt audiomäßig nicht so rüberkommt, bitte schaut euch unbedingt diese Strahlen auf YouTube an. Genau. Du bist ja aus Wels, du hast die Matura gemacht und wie waren denn dann deine nächsten Schritte? Weil du hast mir ja schon vorab verraten, du hast nicht in Österreich studiert.
Genau, ich habe in Deutschland Medizin studiert, in Regensburg. Also wer die Stadt nicht kennt, ist sehr empfehlenswert. Eine total schöne, mittelalterliche, bunte Stadt mit viel Studentenleben. Und nach dem Studium bin ich dann in Deutschland hängen geblieben. Also für mich war eigentlich klar, dass ich plastische Chirurgie machen wollte. Das hat sich schon während dem Studium herauskristallisiert. Ich habe mich dann in Deutschland beworben. Ich habe mich auch in Österreich beworben. Aber ich habe gewusst, in Österreich muss man zuerst ein Turnus- oder Basisjahr machen. Und dann war ich nicht sicher, ob ich danach irgendwo eine Stelle in der plastischen Chirurgie kriege. Und in Deutschland kann man direkt mit dem Fach anfangen und ich habe dann auch wirklich tatsächlich gleich eine Ausbildungsstelle in der plastischen Chirurgie in Stuttgart bekommen, im Marienhospital. Das ist ein großes Zentrum für plastische Chirurgie. Da haben wir wirklich rauf und runter operiert. Also zum Teil sind da fünf OP-Säle parallel gelaufen, wo nur plastische Operationen stattgefunden haben. Und da konnte man auch schon als Assistenzarzt wirklich sein Handwerk erlernen. Und ich konnte eben von verschiedenen Oberärzten und Ärztinnen die Techniken mir abschauen, überall das Beste rauspicken. Ja, genau.
Also ich denke mir ja immer so, diese plastische Chirurgie, wenn man in Österreich schaut, ist ja sehr männerdominiert. Wie ist das in Deutschland? Ist das ähnlich?
Ähnlich, aber ich würde sagen, von allen chirurgischen Fächern ist vielleicht die plastische Chirurgie noch das Gebiet, wo noch am ehesten Frauen zu finden sind. Ja, und das war auch bei mir in der Ausbildung so, dass ich da durchaus auch weibliche Vorbilder hatte.
Was für mich jetzt sehr spannend geklungen hat, wie du gesagt hast, ihr habt rauf und runter operiert. Ja. Wie kann man sich da so einen Tag in der Arbeit im Krankenhaus in Stuttgart als Assistenzärztin vorstellen?
Ja, man fängt an mit einer Morgenbesprechung und nach der Morgenbesprechung geht es dann weiter mit der Visite. Mhm. Und im Anschluss ist man eigentlich fast täglich im OP gewesen, ab und zu mal auch Ambulanz oder auch Sprechstunde. Und wenn man dann einen 24-Stunden-Dienst hatte, dann ging es eigentlich direkt danach weiter, weil dann hat meistens schon um 15 Uhr die Notaufnahme angerufen. Ja, okay. Da warten schon wieder 2-3 Patienten. Und auch die Handchirurgie ist ja ein Teil der plastischen Chirurgie, das wissen ja viele auch gar nicht. Und in Deutschland ist das viel, viel mehr ausgeprägt wie in Österreich. Also da war wirklich sozusagen die gesamte Handchirurgie in Händen der plastischen Chirurgie und auch alle Notfälle, Schnittverletzungen.
Also Handchirurgie, wenn du einen Finger bei einem Unfall verlierst, was ich glaube in Österreich in der Unfallabteilung angesiedelt ist. Okay, spannend.
Genau. Also Kreissägenverletzungen, Unfälle, Schnittverletzungen, Frakturen, alles Mögliche. Und da ist natürlich dann die Notaufnahme voll und da hat man dann einfach durchaus mal die Nacht auch durchoperiert.
Okay. Also kein 8-to-5-Job und auch keine 30-Stunden-Woche. Genau. Ja. Du hast quasi alles von der Pike auf gelernt, egal, ausgeschlafen, unausgeschlafen oder übermüdet. Du kannst es alles blind operieren quasi in jedem Zustand und das ist ja, glaube ich, auf das du mit Stolz zurückblicken kannst, dass du so eine harte Ausbildung irgendwie bewerkstelligt hast und jetzt einfach auch mit Sicherheit sagen kannst, deine Patientinnen sind in besten Händen bei dir, oder?
Ja, durchaus. Also das fängt jetzt bei Brustoperationen an. Ich habe einfach verschiedene Techniken gelernt, weil ich einfach auch von verschiedenen Chirurgen lernen konnte. Und ja, bis hin auch zur Mikrochirurgie. Also wir haben da nachts dann Finger replantiert und ich kann mich da erinnern, da hat einmal um 6 in der Früh dann mein Wecker geläutet, mein Handywecker und wir sind immer noch am OP-Tisch gesessen und ich habe mir gedacht, Wahnsinn, das ist hart, aber man nimmt was mit. Ja. Also auch diese Ausdauer, die man da schon erlernt, das ist wichtig.
Für mich ist ja irgendwo so diese plastische Chirurgie, bevor ich mich eben im Detail mit Ärztinnen und Ärzten auseinandergesetzt habe in dem Bereich, war ja immer so die Schönheitsmedizin. Ja. Jetzt, wenn man mit dir spricht und auch mit anderen, dann weiß man, wenn man die Ausbildung im Krankenhaus gemacht hat, dann ist es oftmals eben nicht das reine Schönheitsideal zu schaffen, sondern viel mehr, um wirklich Maßnahmen zu ergreifen, die das Leben weiterhin meisterbar macht. Ja. Wie ist es dir gegangen, wie du als junge Assistenzärztin das erste Mal jemanden am Tisch liegen gehabt hast, der seinen Finger verloren hat und du den annähen hast müssen?
Ja, also das ist durchaus, da ist man wirklich nervös und ja. Man wird natürlich angeleitet, man macht das ja nicht sofort alleine, man hat immer jemanden an der Seite, der einen das schrittweise, der einen da schrittweise ranführt, und gegen Ende der Ausbildung oder dann als Fachärztin, dann macht man das auch alleine und es ist natürlich eine große Verantwortung, die man hat, weil man weiß, was das für den Patienten bedeutet und man gibt immer sein Bestes, ja, egal wie müde man ist oder wie, ja.
In wie vielen Fällen geht es eigentlich gut, dass, also oftmals nimmt man ja einen Finger oder eine Hand wieder an, dann schaut es im ersten Schritt ganz okay aus, dass das haltet und dann stirbt es trotzdem irgendwie ab. Gibt es da irgendwie so eine Kennzahl, wenn man sagt, in 50% der Fällen geht es gut oder ist es höher?
Ich würde sagen, hoffentlich mehr wie 50%, aber es ist wirklich Sisyphus-Arbeit, gerade an den Fingern so Gefäße zu anastomosieren. Das macht man alles unter dem Mikroskop, zum Teil mit Fäden, die dünner sind wie ein Haar. Und da braucht es ordentlich viel Geduld und man kämpft dann auch für die replantierte Gliedmaße. Also man muss da regelmäßig kontrollieren, schauen, gegebenenfalls nochmal in den OP fahren, wenn man merkt, hoppala, da könnte irgendwas nicht passen. Genau. Ja.
So, du hast dann deine Ausbildung eben in Stuttgart gemacht und du hast trotzdem den Weg zurück nach Oberösterreich gefunden. Warum das und was waren dann deine nächsten Schritte?
Ja, ich sage mal, wo die Liebe hinfällt. Mein Partner, der ist auch aus Oberösterreich und im Prinzip war es immer klar für mich, dass ich, wenn ich meine Ausbildung fertig gemacht habe, dass ich wieder gerne zurück in die Heimat möchte. Es muss natürlich auch von den Rahmenbedingungen passen und ich habe mich dann umgeschaut nach einer geeigneten Stelle. Und habe dann am Kepler-Klinikum als Fachärztin angefangen und da bin ich nach wie vor und ja, mittlerweile auch schon wieder seit über 2 Jahren.
Okay.
Genau.
Ja. Und irgendwann kam dann trotzdem der Schritt, wo du gedacht hast, oder was ja ein logischer Schritt für viele ist, dass man sie eben nebenbei auch eine Wahlarztordination aufmacht. Die hast du jetzt im Februar, glaube ich, eröffnet. Und was hat dich dazu bewegt und was ist da so dein Ziel mit dieser Ordination?
Ja, also ich finde die Kombination aus Krankenhaus und Ordination extrem reizvoll. Man kann irgendwie das Beste aus beiden Welten verbinden. Man kann im Krankenhaus die Rekonstruktion, die medizinisch indizierten Operationen durchführen und in der eigenen Ordination kann man sich einfach wesentlich mehr Zeit nehmen für die Patienten. Man kann so wirklich herausfinden, was brauchen sie, was kann man ihnen anbieten, egal ob sie jetzt kosmetische Behandlungen sind oder ästhetische Operationen und man ist halt einfach freier wie im Krankenhaus. Man kann sich den Alltag mehr gestalten, so wie man es halt braucht, so wie man es halt selber möchte, und das habe ich eben schon sehr reizvoll gefunden.
Sehr gut. Du hast mir ja in unserem Vorgespräch verraten, dass du nicht gerne als Schönheitschirurgin bezeichnet wirst. Ja. Vielleicht möchtest du das den Hörerinnen und Hörern auch erklären, warum das so ist und wofür du eben stehst.
Naja, es ist halt so, wenn man jemandem erzählt, dass man plastische Chirurgie macht, dann ist so das Erste, du machst ja Schönheitschirurgie. Und ja, das mache ich auch, aber nicht nur. Und es macht mir unglaublich viel Freude, sonst hätte ich ja auch nicht meine eigene Ordination eröffnet. Aber ich möchte einfach auch ein bisschen dafür sensibilisieren, dass plastische Chirurgie einfach mehr ist als nur die Schönheitschirurgie. Und gerade mit dem Begriff Schönheitschirurg oder Schönheitschirurgin muss man ein bisschen aufpassen, weil es ist eigentlich ein ungeschützter Begriff. Also da kann sich jeder Facharzt kann nur auf seiner Homepage schreiben, er ist auch Schönheitschirurg. Ja,
und
kann
der klassische auch, orthopädische Chirurg.
Genau, kann es genauso verwenden. Und als plastischer Chirurg, da hat man sozusagen auch die Ausbildung dazu gemacht und man hat diese Operationen auch erlernt und das impliziert dann schon eine gewisse Expertise und Technik und Erfahrung, die man da halt auch mitbringt. Und darum ist plastische Chirurgie mehr als nur Schönheitschirurgie.
genau. Eins deiner Fachbereiche oder Spezialisierungen ist auch die Brustchirurgie. Ja, jetzt gibt es unterschiedliche Ideale, wie eine Brust auszuschauen hat. Ja, du hast natürlich auch bei dir, vor allem in der Ordination, Frauen, die etwas geändert, optimiert haben wollen. Also wo gibt es da bei dir die Grenzen? Ich spreche jetzt ganz ein extremes Beispiel an, wenn eine 21-jährige junge Frau zu dir in die Ordination kommt und sagt, meine Brust ist zu klein, obwohl sie, sage ich mal, Hausnummer 75b hat. Wie gehst du da um oder was ist der normale Weg als Ärztin oder plastische Chirurgin, um da eben Patientinnen zu beraten? Weil die Frage ist ja, wenn es du nicht machst, ja, dann gehen sie wahrscheinlich zum Nächsten und bekommen es dort oder wie schaut das aus?
Ja, wahrscheinlich gehen sie zum Nächsten dann und bekommen es dort und dann ist es vielleicht da in Ordnung. Ja. Ich glaube, dass die Patientinnen und auch Patienten, die suchen sich schon auch den passenden Chirurgen und die passende Chirurgin. Die haben da schon ein Gespür dafür, wer könnte da mit mir harmonieren, wer reitet da auf derselben Welle. Ich glaube, mittlerweile auch durch Social Media kann man sich da auch selber ein bisschen präsentieren und darstellen. Und da kommen dann eigentlich schon die richtigen Patienten zu einem. Also ich muss sagen, ich habe jetzt keine Patienten, die irgendwelche utopischen Wünsche haben, wo ich sage, puh, das kann ich nicht vertreten, das ist nicht mein Stil, das entspricht nicht meinem ästhetischen Empfinden. Sowas habe ich eigentlich sehr, sehr selten. Und ich würde das ablehnen. Ja. Egal, ob das jetzt eine Fillerbehandlung ist. Also ich denke da jetzt zum Beispiel an irgendwelche aufgespritzten Schlauchbootlippen, die mir persönlich nicht gefallen. Dann würde ich das auch nicht durchführen, die Behandlung. Ja. Das kann durchaus der Patientin gefallen und das ist auch völlig in Ordnung, wenn sie das schön findet. Aber das, was ich mache als plastische Chirurgin oder ich auch bei kosmetischen Behandlungen, das ist ja in gewissermaßen meine Werbung. Das tragen ja die Patienten nach außen und da möchte ich ja nicht, dass jemand irgendwie rumläuft, so wie es mir persönlich nicht gefällt, genau. Ja, und was die Brustchirurgie betrifft, ist es einfach eines meiner Lieblingsgebiete, weil ich finde, die Brust ist einfach so ein schönes Organ und es ist einfach, ja, es entspricht so viel, es ist so viel Weiblichkeit und so viel, und die Brustchirurgie ist so breit, also von der Vergrößerung bis zur Verkleinerung, Asymmetrien, auch die Rekonstruktion, gerade im Krankenhaus, nach Tumoroperationen, wenn Frauen die komplette Brust verloren haben, kann man das wieder aufbauen. Man hat da so unglaublich viele Möglichkeiten. Mir ist es halt immer total wichtig, dass man die Patientinnen wirklich ehrlich, genau und offen aufklärt, weil nur informierte Patientinnen können auch richtige Entscheidungen treffen und dann auch entscheiden, ist das etwas für mich, ist ein Brustimplantat zum Beispiel die richtige Lösung für mich oder gibt es andere Möglichkeiten?
Wie ist es jetzt eigentlich, wie lange haltet so ein Implantat im Durchschnitt, wie oft muss man das auswechseln? Wie ist es, wenn man noch kein Kind hat und davor schon ein Brustimplantat hat, wie gehst du da vor oder wie ist da das gängige Prozedere?
Ja, also die Qualität der Brustimplantate ist mittlerweile sehr hoch. Also die Firmen investieren da enorm viel in Forschung und Entwicklung und das ist auch richtig so und das ist auch wichtig so, weil wir bauen das in den Körper ein und da müssen einfach gewisse Standards gegeben sein. Und prinzipiell ist es so, dass aktuell so das Credo ist, man muss die Implantate nicht zwingend tauschen, wenn die in Ordnung sind. Aber aus meiner Erfahrung kann ich sagen, wenn eine junge Patientin zum Beispiel mit 25 Brustimplantate kriegt, dann wird sie im Laufe ihres Lebens irgendwann einen Wechsel brauchen. Ja. Und das kann verschiedene Gründe haben. Das kann zum einen sein, weil sich eine Kapselfibrose entwickelt hat. Also das ist ein ganz natürlicher Prozess, dass sich um ein Brustimplantat bildet sich eine Kapsel. Der Körper will das abschirmen. Ja. Und es kann sein, dass bei gewissen Patienten diese Kapsel sehr kräftig, sehr dick wird, Schmerzen verursacht, die Brust verformt und dann ist es einfach zum Wechseln des Implantat und die Kapsel ist auch zum Rausnehmen. Ja. Das ist eine Sache. Dann kann es ganz selten sein, dass Implantate auch rupturieren. Ja.
Noch ein Unfall zum Beispiel oder
manchmal weiß man gar nicht, warum das so ist. Ja. Entweder weil es der Körper auch andauert mit verschiedenen Enzymen, vielleicht war es irgendein mechanisches Trauma. Ja. Prinzipiell ist es aber so, die Implantate laufen nicht aus. Das ist so ein kohäsives Gel, wie so ein Gummibärli, sage ich immer, wenn man das aufschneidet, das läuft ja auch nicht flüssig aus. Da würde ich aber trotzdem auch immer empfehlen, wenn man weiß, dass das Implantat rupturiert ist, dass man nicht mehr allzu lange zuwartet und das wechseln sollte. Ja, und dann gibt es auch noch ein paar Komplikationen, die sind gar nicht so bekannt, sind auch zum Glück nicht so häufig. Aber ich finde auch, da müssen die Patienten informiert werden. Das ist zum Beispiel Breast Implant Illness oder auch ein großzelliges anaplastisches Lymphom.
Das ist also was fällt da jetzt alles runter? Das klingt jetzt sehr, sehr wissenschaftlich.
Ja, also Breast Implant Illness, das ist schon was man durchaus auch vielleicht mal gehört hat. Es gibt eine Gruppe an Patientinnen, die vertragen einfach Brustimplantate nicht gut. Ja?
Aufgrund der Materialien oder?
Weiß man nicht. Okay. Ja. Wahrscheinlich. Aufgrund des Materials gibt es verschiedene Symptome, die dann aufweisen. Die sagen, sie haben Müdigkeit, Konzentrationsstörungen. Manchmal verwenden sie auch den Begriff Brain Fog. Ja? Also alles ist so ein bisschen dizzy. Muskuloskeletale Beschwerden, Hautveränderungen. Okay. Und die Patienten tun diese Symptome schon in einen zeitlichen Zusammenhang setzen mit dem Brustimplantat. Okay. Ja. Es gibt aber keinen Blutwert, den ich da abnehmen oder testen kann. Es gibt auch keine Bildgebung, die mir sagt, ja, das ist jetzt Breast Implant Illness. Meistens ist alles in Ordnung. Das Labor.
Was tut man dann?
Ja, man kann das Implantat wieder entfernen.
Okay.
Genau, mit Kapseln, wenn gewünscht ist, oder einfach nur entfernen. Und das in den meisten Fällen bewirkt es dann eine Besserung.
Wie ist es im Vergleich mit Brustvergrößerungen, mit Eigenfett? Tritt es da auch auf oder wäre das dann die Alternative für solche Patientinnen?
Das wäre dann zum Beispiel eine Alternative, weil oft ist es ja so, dass die Patienten dann einfach trotzdem eine kleine Brust haben. Die wollten ja Vergrößerung und dann kann man zum Beispiel versuchen, mit Eigenfett die Brust aufzubauen, zu vergrößern. Mhm. Genau. Meistens erreicht man aber nicht die Größe wie mit einem Implantat.
Okay. Okay. Genau. Das Zweite, was du jetzt noch gesagt hast?
Ja, das ist das BIA-ALCL heißt das. Ja. Das ist ein anaplastisches Großzell-Lymphom. Mhm. Ganz, ganz selten. Also erst kürzlich hat wieder die FDA da neue Zahlen, also das ist die Food and Drug Administration von Amerika, neue Zahlen rausgebracht. Also zwischen einer von 30.000 bis einer von 300.000 Implantatträgerinnen kann das theoretisch vorkommen. Mhm. Und zwar bildet sich da auf der Kapsel des Implantats bilden sich tumoröse Veränderungen. Mhm. Und in der Regel ist es therapiert, wenn man das Implantat mit Kapsel entfernt.
Okay.
Und in den meisten Fällen ist keine Chemotherapie oder sonst etwas notwendig. Aber das ist auch etwas, das muss man mal gehört haben und das muss man auch den Patienten aufklären.
Ja,
es steht da in jedem Aufklärungsbogen drinnen, wird halt oft da überlesen. Genau.
Ein weiteres Thema, was mich zum Thema Brust jetzt noch brennend interessieren wird, immer wieder, gerade in so Damenzeitschriften, lest man Mommy Makeover. Ja, nach einer Geburt, wenn man gestillt hat, die Brust verändert sich. Wie siehst du das? Siehst du das kritisch? Wo sind da die Grenzen, wo du sagst, liebe Frauen, lasst sich vielleicht ein bisschen Zeit, ihr Körper braucht die Zeit, um sich zurückzubilden?
Ja. Ja, das sowieso.
Ja.
Also ich würde keinen Eingriff an der Brust oder auch am Bauch 6 Monate nach dem Stillen schon durchführen. Also 6 Monate müssen mindestens gewartet werden und dann kann man frühestens überlegen, ob man etwas machen möchte. Was ist ein Mommy Makeover? Ein Mommy Makeover ist sozusagen ein Kombinationseingriff aus einer Brustoperation und einer Bauchdeckenstraffung nach einer Schwangerschaft, nach einer Stillzeit. Und ich mag den Begriff irgendwie gar nicht so gerne, weil, also zuallererst finde ich mal, sollte man keiner Frau das Gefühl geben, dass sie das irgendwie nötig hat und dass sie sich irgendwie diesem gesellschaftlichen Druck
aussetzen sollte.
Genau, dass sie nach Geburt und Stillzeit wieder den Top-Körper haben muss. Ja. Es gibt Frauen, die kommen wunderbar mit diesen Veränderungen zurecht und das ist ganz toll. Ja. Aber es gibt auch Frauen, die sagen, war, mein Körper hat so viel geleistet und der war so stark, der hat so viel mitgemacht und ich fühle mich aber jetzt irgendwie nicht mehr so wohl und ich mag mich nicht einmal eincremen nach dem Duschen, ich mag mich an der Brust nicht mehr angreifen lassen, also das sind lauter so Sachen, die man dann hört. Ich möchte einfach wieder meinem Körper die Liebe schenken, die er verdient hat. Und ich möchte da jetzt diese Veränderung machen. Ich möchte meine Brust straffen, vergrößern, verkleinern, wie auch immer. Ich möchte meinen Bauch, meine überschüssige Haut entfernt haben. Oft ist es ja auch so, dass die Patientinnen nach mehreren Geburten zum Beispiel eine starke Rektusdiastase haben und dann oft noch so einen richtigen, fast Babybauch haben und zum Teil auch angeredet werden, bist vielleicht schon wieder schwanger, obwohl das gar nicht der Fall ist. Und auch dann kann man zum Beispiel so eine Bauchdeckenstraffung wunderbar mit einer Rektusraffung, also mit einfach einer Stärkung der Bauchmuskulatur verbinden. Und
das sind auch Eingriffe, die du machst?
Ja, das sind auch Eingriffe, die ich mache. Also sehr gerne sogar. Und ich mag ja den Begriff After Baby Body Happiness eigentlich viel lieber. Das habe ich nämlich auf meiner Homepage stehen. Ja. Weil ich finde, man sollte diese Happiness haben nach dieser wichtigen Phase in dem Leben. Egal, ob man das mit oder ohne Operation schafft, das ist jedem freigestellt, völlig legitim. Und deshalb finde ich es eigentlich viel schöner, wenn man...
Ja, und was ich ja so toll finde, dass man heutzutage einfach die Möglichkeiten hat. Ja. Eben jeder darf entscheiden, was für einen passt. Ja. Ein anderes Thema, was ja auch noch ganz gut zum Thema Brust reinpasst, und ich glaube, dann haben wir alle möglichen Brustthemen abgearbeitet, ist ja das Thema, wenn ein Mann sich entscheidet, eine Frau zu werden.
Ja.
Mhm. Das machst ja du, glaube ich, auch. Mhm. Ist das eigentlich eine Leistung, die man dann im Krankenhaus in Anspruch nimmt oder kommen diese Menschen oder diese Männer, die dann Frauen sind, zu dir in die Ordination? Wie kann man sich das vorstellen?
Beides. Mhm. Transpersonen, die sozusagen das Gefühl haben, dass sie im falschen Körper geboren worden sind, kommen sowohl ins Krankenhaus als auch in die Ordination, eben mit dem Wunsch einer Veränderung im Bereich der Brust. Ja. Und die haben schon ganz viele Schritte vorher hinter sich, dass überhaupt ein plastischer Chirurg so einen Eingriff durchführen darf und kann. Also zuallererst fängt es an mit psychologischen Gutachten oder psychiatrischen Gutachten. Da braucht es dann mindestens zwei und so einen Konsensusbeschluss, dass eben auch die Diagnose dann gestellt werden darf. Also die Diagnose nach ICD-11, die heißt dann Geschlechtsdysphorie oder Geschlechtsinkongruenz. Und wenn diese Diagnose dann gestellt worden ist, dann können die Patienten mit einer Hormontherapie anfangen. Das verändert dann schon mal die sekundären Geschlechtsmerkmale, also zum Beispiel von Frau zu Mann, da entwickelt es dann einen Bartwuchs, tiefere Stimme, durch das erhöhte Testosteron oft auch ein bisschen schlechtere Haut manchmal. Also das ist ganz unterschiedlich, aber es bilden sich halt schon die sekundären Geschlechtsmerkmale aus. Und dann gibt es oft noch so eine Phase, wo die Patienten auch im anderen Geschlecht leben müssen. Und dann können sie auch irgendwann amtlich sozusagen die Geschlechtsänderung beantragen und auch den Namen ändern. Und meistens kommen die erst dann zu uns und sagen, so, jetzt möchte ich das final abschließen. Ich will endlich meine Brust zum Beispiel loswerden.
Aber also das finde ich total spannend, also dieser... Okay, du kannst einerseits die Brust vergrößern, aber wie ist es, wenn man einem Mann eine Brust macht? Ja? Mhm. Schneidet man da die Männerbrust weg und setzt dann das irgendwie drauf? Oder da geht ja die Haut da irgendwie ab? Also stell mir spannend vor.
Also es ist immer ganz unterschiedlich, wie die Ausgangssituation ist. Ich sage mal, von Frau zu Mann muss ich die Brust entfernen. Mhm. Ja? Wenn da eine sehr große Brust vorliegt, dann werde ich am Ende sozusagen einfach hier eine quere Narbe haben. Ich werde fast das gesamte Drüsengewebe und auch Fettgewebe und die Haut entfernen. Und die Brustwarze in der Regel, die wird dann frei transplantiert und das gibt dann schöne Ergebnisse. Es gibt aber durchaus Patienten, die mit einer sehr kleinen Ausgangsbrust kommen. Da kann ich dann auch die Schnittführung kleiner gestalten, also je nachdem. Und umgekehrt, wenn ein Mann sagt, er möchte den Körper einer Frau, er fühlt sich als Frau, er ist eine Frau, dann wird das immer mit Brustimplantaten eigentlich gemacht, genau.
Und wo siehst du da so für dich so diese Altersgrenze? Es ist ja, man sagt ja heutzutage, es ist unter Jugendlichen oftmals ein Trend, dass sie gerne in einem anderen Körper wären. Mhm. Merkst du da einen Unterschied oder man kommt heutzutage nur jemand mit 60 drauf, erlebt im falschen Geschlecht oder sind es dann doch eher die 20-Jährigen, die das machen?
Es sind durchaus eigentlich junge Patienten, ja, und Patientinnen. Also wir operieren jetzt keine Minderjährigen, mhm, also die müssen schon mindestens, mhm, 18 sein. Aber in der Regel sind die dann zwischen 20 und 30. Mhm. Ja. Ich glaube, den ältesten Patienten, den ich mir operiert habe, der war um die 40. Genau, der hat sogar auch schon Kinder gehabt und spannend, alles. Aber hat dann schlussendlich gesagt, okay, er möchte jetzt, mhm, diesen Weg gehen. Mhm. Genau. Ja.
Katrin, es ist so spannend, mit dir zu plaudern, ich weiß gar nicht, aber wir sind irgendwie von der Zeit, ja, her schon so weit fortgeschritten. Wir müssen irgendwann einmal ein zweites Interview machen.
Gerne.
Für mich ist nur die Frage, ich stelle ja immer meinen Podcast-Gästen zum Schluss die Frage, was sie tun, damit sie nicht die eigenen Patienten werden. Jetzt nicht auf dein Fach, sondern ja, es ist ja der Gesundheitspodcast. Mhm. Was ist dein Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Wie bleibt man gesund? Was tust, mhm, du für dich, damit du eben nicht krank bist?
Ja.
Oder wirst?
Ich würde mal sagen, bitte lasst das Rauchen. Das kostet, ja, nur Geld und bringt uns gar nichts.
Ja.
Außer vielleicht Lungenkrebs und COPD und sonst was. Und ich sage dann immer zu meinen Patientinnen und Patienten, weil Lungenkrebs, das ist irgendwann, das haben die gar nicht so am Schirm. Ich sage auch immer, denkt dran, was das für eure Schönheit tut, für die Haut, für die Zähne, für die Alterung. Also Rauchen unbedingt sein lassen. Mhm. Dann würde ich sagen, gesunde Ernährung, ausgewogene Ernährung, Sport. Mhm. Soziale Kontakte sind auch, mhm, wichtig, vor allem auch für das psychische Wohlbefinden. Ja. Genau. Und Sonnenschutz.
für jeden Tag, auch im Winter.
Genau, absolut. Mindestens Lichtschutzfaktor 50.
Herzlichen Dank, liebe Katrin, und alles Gute weiterhin.
Danke.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich nun auch bei euch fürs Dabeisein und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt Die nächste bitte. In den Shownotes findet ihr außerdem sämtliche Links zur aktuellen Folge und die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben. Solltet ihr ein Gesundheitsthema haben, das euch besonders beschäftigt, dann schreibt mir einfach und ich versuche, einen Gast dafür zu finden. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.